So, das ist jetzt Teil 6, Vorbereitung auf die Endzeit. Wir haben über manche Herausforderungen gesprochen, die angekündigt sind, die auf uns zukommen. Und das Grandiose ist, die Gemeinde in dieser Zeit wird nicht vergehen, sich verkriechen und aus lauter Angst verbergen, sondern es wird eine überwindende Gemeinde sein. Die Gemeinde in den Tagen vor der Wiederkunft Jesu wird eine überwindende Gemeinde sein. Und darum ist das Buch der Offenbarung auch ein einziger Ruf zum Überwinden. Wenn du die Sendschreiben dir anschaust, die verschiedenen Botschaften, die Jesus hat an diese 7 Gemeinden, jede dieser 7 Gemeinden wird aufgefordert zu überwinden. Jede Gemeinde hat diesen Ruf zu überwinden. Und dann sehen wir Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens, sie standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Da sind die Überwinder, die diesen Ruf Jesu wirklich ernst genommen haben und sind zu Überwindern geworden. Und das ist die Herausforderung auch jetzt schon an jeden Gläubigen, dass wir lernen zu überwinden. Und das sind 3 Bereiche aus dem Wort Gottes, die genannt werden, die wir überwinden. Wir überwinden das Fleisch, wir überwinden die Welt und wir überwinden den Teufel. Halleluja, nur 3. Nur 3 Bereiche. Könnten ja auch 300 sein. Nein, es sind nur 3. Also das ist doch tröstlich. Amen. Halleluja. Ja, und die erste und auch die allerwichtigste Herausforderung, weil damit hängen alle anderen dann auch zusammen, ist die Überwindung unseres Fleisches. Das ist das, was die Bibel beschreibt, was übrig geblieben ist von unserem alten Leben. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein neues Wesen in Christus, aber wir haben etwas in uns, das ist in ständigem Widerstreit gegen Gott, gegen seine Gebote, gegen seine Ordnung, gegen Gehorsam. Und das nennt die Bibel Fleisch. Und in seiner unendlichen Güte und großen Weisheit Gottes hat der Herr es so gemacht, dass dieses Fleisch in der Bekehrung nicht irgendwie abgefallen ist und weg ist, sondern es ist immer noch da. Warum hat der Herr das eigentlich so gemacht? Er hätte doch anders machen können. Ja, wir kommen zum Herrn, wir sterben in Christus, sind eine neue Kreatur, das Fleisch ist weg und wir sind nur noch Geist. Warum hat er das so gemacht? War das irgendwie eine defekte Erlösung, die nicht so richtig funktioniert hat und dann hat es doch irgendwie da noch so Restbestände gegeben? Es war Gottes Güte und Gottes Weisheit. Weil wir einen ständigen Trainingspartner brauchen. Wir brauchen ständig die Herausforderung. Wenn du heute im Geist lebst, kannst du trotzdem morgen im Fleisch leben. Aber morgen ist das Fleisch wieder da und die Herausforderung zu überwinden ist wieder da. Und so sind wir in ständigem Training. In ständigem Training. Und das brauchen wir dringend. So, das ist nicht irgendwie ein Fehler in der Erlösung. Ja. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen, was das bedeutet und vor allen Dingen, wie wir da hineinkommen in diesen Lebensstil, wo Überwinden das Normale ist. Und die Bibel redet davon, dass Sieg über die Sünde, dass das Normale ist. Für viele Christen sind das seltene Ausnahmeerscheinungen, aber aus dem Wort Gottes sehen wir was ganz anderes. Das ist eigentlich das Normale. Das ist das Normale. Denkt ihr mal an so eine Schriftstelle, Galater 5, 24, die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Lüsten und Begierden. Das ist ein normales Merkmal von all denen, die wirklich zu Christus gehören. Ja? Also da sehen wir, Sieg ist normal. Und wenn Gott etwas für normal ansieht, dann sollten wir das auch ansehen als normal, weil das ist der erste Beginn, mit Gott zusammenzuarbeiten, dass wir die Dinge so einordnen und so nennen und so sehen, wie er sie sieht. Ja? Und dann lassen wir mal das Stöhnen beiseite, ja, aber das ist so schwer und das geht eigentlich gar nicht und die anderen schaffen es auch nicht. Wir orientieren uns nach dem Wort. Und das Wort sagt, es ist normal. Und wenn es normal ist, dann muss es auch normal sein, das zu erleben. Manche nehmen diese Aussage von Jesus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das nehmen sie als eine Entschuldigung. Und sie ziehen daraus die völlig falschen Schlüsse und sagen, ja, siehst du, ich bin zwar willig, aber da ist das Fleisch und das bremst mich aus. Und das hat ja Jesus schon gesagt. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er sagt, der Geist ist willig und darauf liegt die Betonung. Wir haben einen neuen Geist und dieser Geist ist willig. Und weil er willig ist, bekommt er auch die Kraft, das nennt man Gnade, um zu tun, was er tun soll. Das Fleisch streitet dagegen. Ja, aber wir haben einen Geist und der Geist ist stärker als das Fleisch. Und wir können lernen, im Geist zu leben. Paulus sagt, wenn wir im Geist wandeln, das heißt durch den Geist leben, das ist das Gegenteil von im Fleisch leben. Wenn wir durch den Geist leben, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Was für eine Verheißung. Also wir brauchen nur zu lernen, im Geist zu leben. Das ist alles. Halleluja. Und dann gibt es so wunderbare, präzise, klare, eindeutige Antworten und Anleitungen im Worte Gottes. Gehen wir einmal zu Johannes 16, Vers 33. Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. So, den ersten Teil, da können wir ganz schnell sagen, siehst du, die Bibel hat voll recht. In der Welt habt ihr Drangsal, Bedrängnis, Trübsal. Da gibt es, glaube ich, keinen, der irgendwie sagen kann, was kann denn das wohl bedeuten? Und verstehe ich jetzt nicht die Aussage? Wir alle können damit übereinstimmen und sagen, ja, das ist wirklich so. Das Leben dieser Welt ist nicht einfach und da gibt es haufenweise Herausforderungen und Bedrängnisse. Und dann geht es aber weiter und er sagt, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich zum ersten Mal bewusst diesen Vers wahrgenommen habe, dachte ich, das ist aber eine seltsame Ermutigung. Ja, das kam mir so vor, wie ich komme zu jemandem und habe Zahnschmerzen und er sagt, du sei ermutigt, ich hatte auch mal Zahnschmerzen. Die sind aber jetzt weg. Ja, schön für dich, aber ich habe jetzt gerade die Zahnschmerzen. Ja. Jesus sagt, sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und meine spontane Reaktion ist, schön für dich, aber ich bin ja noch mittendrin. Was nützt mir das, dass er überwunden hat? Und das hatte was damit zu tun, dass wir durch das Wort und durch den Heiligen Geist wirklich begreifen, was Jesus für uns getan hat. Und damit fängt das Überwinderleben an, dass wir verstehen, was er sagt, worin ist der Trost, dass er die Welt überwunden hat. Worin liegt der Trost? Nun, ich nehme es mal vorweg und dann gehen wir so Stück für Stück durch. Der Trost ist der, weil er überwunden hat, war er in der Lage, in mir etwas zu bewirken, was mich befähigt, jetzt auch zu überwinden. Darin liegt der Trost. Ja. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich bin von Gott geboren. Wenn du wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du von Gott geboren. Und dann hat Gott in dir die Fähigkeit hineingelegt, dass du überwinden kannst. Wenn du das nicht weißt, wirst du das nicht glauben. Wenn du das nicht glaubst, wirst du es nicht erleben. Es ist immer die gleiche Reihenfolge. Tatsache, Glaube, Erfahrung. Immer die gleiche Reihenfolge. So, erstmal müssen wir verstehen, was bedeutet das überhaupt? Was hat Jesus für mich getan? Für manche Leute ist es einfach nur, Jesus hat für meine Sünden bezahlt und ich habe jetzt Vergebung der Sünden. Das ist nicht das volle Evangelium. Jesus hat etwas viel, viel Weitergehendes für uns erreicht. Er hat erreicht, dass wir eine gewaltige Transformation erleben können und auch erlebt haben in der Bekehrung. Und das nennt man die neue Geburt oder von Gott geboren, von Neuem geboren. Darüber hat Jesus gelehrt. Und die neue Geburt ist das Ergebnis oder die Antwort Gottes auf einen Menschen, der Buße tut, der umkehrt von seinem unabhängigen Lebensstil und der sich Jesus hingibt und sagt, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille, sei du mein Herr. Wer das tut, bekommt als Antwort von Gott die neue Geburt. Er wird eine neue Schöpfung. Und das Problem ist, dass wir viel zu wenig Klarheit haben und Verständnis haben, was das eigentlich bedeutet und beinhaltet. Und darum unser Leben dann oftmals so weit unter dem Standard ist und all das, was uns noch beinhaltet, irgendwie von uns nicht wirklich wahrgenommen wird. So, es geht darum, dass wir durch den Heiligen Geist geöffnete Augen bekommen, was das bedeutet, was hat Gott in mich hineingelegt. Es geht hier weiter, dieser Text. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Christus ist, also dass Jesus der Messias ist, der Erlöser ist. Ja. Wenn wir Jesus aufnehmen, Johannes 1, Vers 12, dann bekommen wir das Recht, Kind Gottes zu sein und wir sind von Gott geboren. Und das heißt, unser Geist hat eine Neuschöpfung erlebt. Wir haben einen neuen Geist, nicht eine neue Seele, nicht ein neues Outfit, sondern nur im tiefsten Innern, das, was uns eigentlich ausmacht, Geist, das ist neu geworden. Das ist von Gott wirklich neu geworden und ausgestattet mit fantastischen Befähigungen, nämlich mit der Befähigung, den Willen Gottes tun zu wollen und zu können. Das ist gewaltig. Und wenn ich das nicht weiß oder wenn ich das als ein schönes Ziel ansehe, dem ich nachjage, dann versuche ich etwas zu erreichen, was ich schon bekommen habe. Und das ist der sicherste Weg, es nicht zu finden. Ja? So, wir brauchen geöffnete Augen zu verstehen, was heißt das eigentlich, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir von Neuem geboren sind. Was hat Gott in uns hineingelegt? Und wozu sind wir jetzt befähigt? Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen Offenbarung vom Heiligen Geist. Vorhin hatten wir schon die Schriftstelle, dass der Heilige Geist uns etwas offenbart, was man mit Augen und Ohren niemals wahrnehmen und lernen kann. Und er offenbart uns, was Gott uns bereitet hat. 1. Korinther 2, Vers 9. Er offenbart uns, was Gott uns bereitet hat. Und dasselbe finden wir auch nochmal hier in diesem wunderbaren Gebet von Paulus an die Epheser. Und ganz sicherlich hat er dieses Gebet auch in dieser Weise für die anderen Gemeinden auch gebetet. Ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Und das zeigt uns, diese Dinge kann man nur wirklich erfassen durch Offenbarung. Der Verstand reicht nicht aus dazu. Man kann es hören, man kann darüber sich Gedanken machen, aber schlussendlich braucht es Offenbarung vom Heiligen Geist. Offenbarung heißt Enthüllung. Ja, ist etwas Verdecktes und dann wird die Decke weggenommen und dann auf einmal sehen wir ganz klar. Das ist Offenbarung. Ja. Und wir brauchen Offenbarung über was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und nur durch Offenbarung können wir das wirklich erfassen und glauben und deswegen auch anwenden und erleben. So, Paulus hat verstanden, dass der geistliche Fortschritt, die Reife der Gemeinde hängt nicht alleine von seinem Lehrdienst ab, sondern es braucht dazu den Dienst des Heiligen Geistes. Und das ist, was viele heute verpassen und sie denken, wenn ich nur die richtigen Botschaften höre, dann mache ich mir darüber Gedanken und dann verstehe ich das und dann ist gut. Nein, es braucht den Heiligen Geist. Geistliche Realitäten können nur durch den Heiligen Geist unserem Geist vermittelt werden, nicht unserem Verstand. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt schauen wir uns dieses Gebet an. Und beginnen wir mal bei Vers 13. In ihm, in Christus, seid ihr also das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Die Gabe des Heiligen Geistes ist die Anzahlung auf unser Erbe. Ja, eine Anzahlung bedeutet, der Rest kommt noch. Ja, wenn du die Anzahlung getilgt hast, dann gehört das rechtlich schon dir und der Rest muss dann noch kommen. Und jetzt vergiss mal, dass dazwischen hier ein Abschnitt ist und eine Zwischenüberschrift, die ist ja nicht inspiriert, die steht ja nicht im griechischen Text. Und dann geht es weiter in Vers 15, deshalb. Wie deshalb? Weshalb? Weil wir eine Anzahlung bekommen haben und das Ganze bekommen sollen. Deshalb betet er. Und was betet er? Vers 17. Ich höre nicht auf, für euch zu danken. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in oder zur Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet hier für von neuem geborene, geisterfüllte Christen, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben soll. Was ist denn das? Die haben doch schon den Heiligen Geist. Was ist denn jetzt der Geist der Weisheit und der Offenbarung? Es ist einer der vielen Dienste des Heiligen Geistes. Es ist derselbe Heilige Geist, den sie schon bekommen haben, aber der soll jetzt in einer besonderen Weise wirksam werden. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Er tut uns kund, was Gott schon alles getan hat und wie Gott selber ist. Durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung erkennen wir Gott. Und das ist, was wir brauchen. Gottes Wesen zu erkennen, seine Absichten zu erkennen, seine Pläne, seine Gedanken mit uns. Und das können wir nur durch Offenbarung. Und jetzt wird diese Erkenntnis von Gott, die wird nochmal aufgeschlüsselt und detaillierter beschrieben, Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens. So, zunächst einmal, unser Herz hat Augen. Zweitens, diese Augen sind verschlossen, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl wir von neuem geboren sind. Diese Augen des Herzens sind verschlossen. Drittens, die Augen des Herzens werden geöffnet durch Gebet. Nicht durch Predigt, durch Gebet. Das heißt, wenn nicht gebetet wird in dieser Richtung, in dieser Art und Weise, dann bleiben die Augen verschlossen. Paulus hat nicht gesagt, ich habe euch gepredigt, also die Augen sind jetzt schon geöffnet. Nein, nachdem er gepredigt hat, und Ephesus war jetzt über 2 Jahre, dann betet er, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Es braucht mehr als Verkündigung, es braucht mehr als ein verstandesmäßiges Aufnehmen der Botschaft des Evangeliums. Die Augen des Herzens sollen erleuchtet werden. Für was? Damit ihr wisst, das ist das Wissen im Geist, nicht ein verstandesmäßiges sich erinnern an Bibelverse, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Bist du ein Heiliger? Dann ist ein Reichtum an Herrlichkeit in dich hineingelegt. Du sagst, wenn du mein Leben kennen würdest, würdest du sowas nicht sagen. Klar, Reichtum an Herrlichkeit würde ich gerne haben, aber davon bin ich weit entfernt. Paulus redet hier nicht von Dingen, die du bekommen sollst. Er redet davon, dass die Augen aufgetan werden sollen von etwas, was du schon bekommen hast. Das ist so extrem wichtig und gibt eine völlig neue, andere Perspektive. Unser Problem ist nicht, dass wir hilflos und schwach großen Herausforderungen ausgesetzt sind und nicht wissen, wie wir irgendwie damit umgehen sollen. Unser Problem ist, wir verstehen nicht in der Tiefe, wir erkennen nicht im Geist klar und deutlich genug, was uns schon gegeben wurde in der Bekehrung. Das ist der Ansatz, wie geistliches Wachstum, wie geistliche Reife vorangebracht wird. Das ist so extrem wichtig. Und wenn du dir und deiner Gemeinde etwas Gutes tun willst, dann bete dieses Gebet. Ich bin kein Amerikaner, deswegen habe ich nicht gezählt, wie viele Male ich dieses Gebet gebetet habe in den letzten, sagen wir mal, na, vielleicht 35 Jahre, ist mir das wichtig und das ist eine der wichtigsten Passagen im Neuen Testament für mich. Aber es sind sicherlich viele, viele tausende Mal gewesen und ich bete immer noch dieses Gebet für mich und für die, die meine Verkündigung hören. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und jetzt möchte ich hier in diesem Zusammenhang, wo es um das Überwinden geht, auf den dritten Punkt eingehen, auf den er hier zu sprechen kommt und für den er betet. Für was betet er? Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und um uns jetzt eine Vorstellung zu geben, von was er da redet, was ist diese große Kraft, die in uns wirksam wurde, dann beschreibt er, was diese Kraft getan hat. Diese Macht seiner Stärke, Vers 20, hat er in Christus wirksam werden lassen. Wann? Indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. In dem Moment wurde diese gewaltige Kraft von Gott in Christus wirksam. Ja, wir sehen das immer wieder. Christus wurde auferweckt aus den Toten. Nirgendwo steht, er ist von alleine auferstanden oder so etwas. Er wurde auferweckt. Und diese Kraft hat nicht nur Christus auferweckt, sie hat ihn zur Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrlichkeit und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Um zu verstehen, was diese Kraft in uns getan hat, weist Paulus hin auf die Kraft, die in Christus gewirkt hat. Und nun geht es weiter in Kapitel 2 und da geht es irgendwie sehr seltsam weiter, weil das eigentlich irgendwie gar kein vernünftiger Satz ist. Da heißt es, auch euch. Und dann kommt in Spitzenklammern, hat er auferweckt. Warum sind da Spitzenklammern? Weil im griechischen Original steht das da gar nicht. Ja, warum hat er das dann da hingeschrieben? Du musst verstehen, dass das ein gewaltiger, langer Satz ist. Ganz anders als im Deutschen, mit vielen Verschachtelungen. Und dieser Satz hat nur ein einziges Verb und das kommt in Vers 20 in Kapitel 1 vor. Aber damit das im Deutschen Sinn macht, wird das in Sätze unterteilt und dann fängt er nochmal von vorne an und sagt, auch euch. So wie wir diesen Satz lesen müssen eigentlich, Vers 20, Kapitel 1, Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und auch euch. Das ist gemeint. Als Christus auferweckt wurde aus den Toten, wurden wir auferweckt aus den Toten. Da kann der Verstand Purzelbäume schlagen, kann sagen, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Wie kann denn Gott an mir etwas tun, wo ich 2000 Jahre nach dem Ereignis überhaupt erst auf die Welt gekommen bin? Du wirst nie eine Antwort finden, aber du kannst per Offenbarung das ergreifen und begreifen und sagen, ja, so ist es. Das ist mein Einssein mit Christus. Als Christus lebendig gemacht wurde, bin ich mit ihm lebendig gemacht worden. Zusammen mit ihm. Es ist eine Handlung. Es sind nicht zwei Handlungen. Es ist eine Handlung. Und darum gibt es auch nur ein Verb. Und glücklicherweise in Kapitel 2 wird es dann noch einmal wiederholt und da haben wir es dann ganz, ganz deutlich am Ende vom Vers 4. Er hat um seiner Liebe willen, vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt, zusammen mit ihm auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass in den kommenden Jahren bis zur Wiederkunft Jesu der Heilige Geist noch sehr viel mehr Licht geben wird über diese Passage, weil diese Wahrheit befähigt Menschen, einen übernatürlichen Lebensstil des Überwindens zu leben und vor nichts einzuknicken, nicht vor dem Fleisch, nicht vor der Welt und nicht vor dem Teufel. Aber wir brauchen Offenbarung darüber. Und das Wort Gottes gibt uns hier und da Hinweise, was eigentlich dahinter ist und worum es geht. Wenn du nicht den Unterschied verstehst zwischen Auferstehung und Auferweckung, dann bist du noch sehr weit weg von der Offenbarung dieses Geheimnisses. Du musst erst einmal verstehen, Auferstehung am Ostermorgen, als Jesus sich leibhaftig gezeigt hat, der Maria und nachher den anderen, ist nicht das, wovon er hier redet. Es gibt eine Auferstehung, das ist, Jesus kommt zum Grab und nimmt seinen Leichnam und der Leichnam wird lebendig. Das ist Auferstehung, das ist Ostermorgen. Aber das ist nicht, wovon Paulus hier redet. Paulus redet von Auferweckung. Woher können wir wissen, dass das nicht das Gleiche ist? Weil wir sind mit Christus auferweckt. Bist du mit Christus auferstanden? Nein. Hast du schon einen neuen Leib? Dann zeig mir, geh durch die Wand, mach uns vor. Das letzte Stück der Erlösung, den neuen Leib, bekommen wir erst, wenn Christus wiederkommt und wir ihm entgegengerückt werden in die Wolken und dort verwandelt werden in einem Augenblick, 1. Korinther 15, und diesen neuen Leib bekommen. Das ist das Ende des Heils, das wir erleben können. Das ist das Ende. Da sind wir nicht. Aber wir sind schon mit ihm auferweckt, lebendig gemacht. Und da ist ein gewaltiger Unterschied. Und vielen ist das nicht klar. Sie haben auch darüber sich noch nie Gedanken gemacht. Ja, aber Paulus sagt ganz deutlich, wir sind zusammen mit ihm auferweckt. Als er auferweckt wurde aus den Toten, wurden wir auferweckt aus den Toten. Und wir kommen ein ganzes Stück weiter diesem Geheimnis, wenn wir verstehen, was die Bibel meint, wenn sie von Tod redet. Hier müssen wir erlöst werden aus unserer westlichen materiellen Denkweise. Wir denken, Tod ist, ja, der Puls schlägt nicht mehr und dann liegt er halt im Grab und jetzt ist er halt tot. Das ist nicht, was die Bibel über Tod sagt. Das ist nicht, was Jesus meint, wenn er sagt, ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches. Wenn Jesus sagt, ich war tot, er meinte was total anderes. Und lass uns einmal gehen zu Lukas Kapitel 16. Und hier wird ein Stückchen der Vorhang gelüftet und wir bekommen eine Offenbarung, was die Bibel meint, wenn jemand tot ist. Und dann werden wir erstaunt sein, wie lebendig die Toten sind. Kapitel 16, das ist hier überschrieben, der reiche Mann und der arme Lazarus. Ja? So, da sind zwei verschiedene Menschen und die sterben beide. Ja? Und von dem armen Lazarus heißt es, er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Versteh bitte, Abrahams Schoß ist der Ort der Toten, die als Gläubige unter dem alten Bund sterben, das ist Abrahams Schoß. Es gab sozusagen im Tod oder im Totenreich zwei Abteilungen. Und das eine war Abrahams Schoß und das ist sozusagen der Vorhof zum Himmel. Und das andere ist Hades und das ist das Vorzimmer zur Hölle. Zwei Abteilungen. Und Abrahams Schoß, das ist, wo der Lazarus hingetragen wurde. Und dann heißt es am Ende von Vers 22, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. So, das heißt also, jetzt da ist der Friedhof, da ist das Grab, da sind die Blumen, da sind die Trauernden. Ja, das ist das Sichtbare. Und jetzt fährt die Kamera eine Etage tiefer und zeigt, was in Wirklichkeit dann passiert, während die da oben noch am Grab trauern. Er wurde begraben und als er im Hades seine Augen aufschlug, wie ich denke, der ist tot. Die beweinen doch da die Leiche. Und er schlägt seine Augen auf, ja, wie denn das? Hier haben wir eine fantastische und sehr wichtige Offenbarung. Die Existenz des Menschen hört nicht auf mit dem Tod. Das ist, was viele Menschen gerne glauben möchten und woran sie sich klammern. Ja? Mit dem Tod ist alles aus. Ich sage oft, ja, das wünschst du dir. Weil du genau weißt, vor einem heiligen Gott kannst du nicht bestehen. Und du wünschst dir einfach, du löst dich in nichts auf und alles ist gut. Nein, du stehst dann vor deinem Schöpfer und du musst Rechenschaft geben. Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war. Hades ist ein Ort der Qual. Abrahams Haus ist kein Ort der Qual. Er sieht Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Ja, der ist ja ganz schön lebendig. Der schlägt die Augen auf, der kann sehen, der kann sich an Leute erinnern. Ja, was ist denn das? Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein. Ja, wie leidet der Pein? Ich denke, ist alles vorbei. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Wieso? Was leidet er? Versteht, dass diese Passage so extrem wichtig ist. Wenn wir tot sagen, wir meinen etwas ganz anderes, als wenn die Bibel tot sagt. Und deswegen bemühe ich mich bei jeder Beerdigung, wenn wir dann am Grab stehen, zu sagen, Leute, lasst uns nicht denken, die Person, die wir betrauern, liegt jetzt hier unten in der Kiste. Das ist die körperliche Hülle. Die Person ist ganz woanders. Ja, den Rest der Geschichte brauchen wir jetzt in dieser Hinsicht jetzt nicht weiter zu betrachten. Mir ging es nur um diesen Aspekt. Die sind tot und die sind ganz schön lebendig. Der reiche Mann kann sich an seine Geschwister erinnern. So, der ist nicht irgendwie ausgenockt und im Koma oder irgendwie weggetreten oder irgendwas. Der kann sich an seine Verwandten erinnern. Er kann sogar jetzt Mitgefühl für sie haben. Und er wünscht ihnen, dass sie nicht dort unten kommen, wo er ist. Hier gibt Jesus eine Offenbarung. Der Vorhang wird weggezogen und wir sehen eben, mit dem Tod ist nicht alles aus. Und das heißt, dass da Dinge geschehen sind, nachdem Jesus am Kreuz verstorben ist und den letzten Atemzug getan hat und den letzten Atem ausgehaucht hat. Das heißt nicht, er war jetzt für 3 Tage irgendwie gar nicht existent. Er war sehr wohl in Existenz. Und was sagt das Wort Gottes? Er war im Hades. Das ist, was Petrus erklärt. Jesus war im Hades. Und das bedeutet, oder das erklärt, was Hebräerbrief meint, er hat für uns alle den Tod geschmeckt. Jesus hat für uns den Tod geschmeckt. Der Sold der Sünde, die Bezahlung für die Sünde, ist Tod. Und wiederum nicht der Puls hört aufzuschlagen und man fällt um und das war's. Sondern die Bezahlung für die Sünde ist getrennt sein von Gott. Das ist der Tod. Und er setzte ein, damals bei Adam, als er gesündigt hatte, Gott hat ihn gewarnt, wenn du das Gebot übertrittst, wenn du von dieser Frucht nimmst, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Dann haben sie beide gegessen und dann was? Sind sie weitergelaufen. Ja, hat Gott seine Meinung geändert? Nein, sie sind gestorben. Und das bedeutet, ihr Geist war nicht mehr imstande, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Sie waren nicht mehr in lebendiger Beziehung mit Gott. Sie hatten eine niedere Form der Existenz, die sie Leben nannten, aber Gott nannte das Tod. Und die Bibel sagt, der Tod herrscht von Adam an. Und Paulus sagt es in Epheser 2, wir waren tot in den Sünden. So bevor du zu Christus kamst, du warst tot. Sagst, nee. Hier ist mein Personalausweis, guck, da bin ich geboren, da habe ich gelebt. Ja, du nennst das Leben, aber Gott nennt das Tod. Du warst getrennt von Gott, das war deine Existenzform. Und Jesus hat für uns den Tod geschmeckt. Er ging in den Hades. Und dann kam Gott und hat ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder lebendig gemacht. Und deswegen sagt jetzt Jesus, ich war tot und siehe, ich bin lebendig und ich habe den Schlüssel. mit seiner Auferweckung, mit diesem Akt, dass er zu neuem Leben gekommen ist, hat er automatisch Autorität gehabt in dem Feind und hat gesagt, den Schlüssel her. Und der Teufel musste den Schlüssel abgeben. Für seine eigene Haustür. Stell dir mal vor, wie unsicher der jetzt lebt. Weil jeden Moment könnte wieder der Heilige Geist da runterkommen oder sonst was könnte passieren. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal deinen Schlüssel von der Wohnung verloren hast. Wir haben schon mal. Das ist ein komisches Gefühl. Weil du denkst, wenn den jetzt jemand findet und weiß, wofür der Schlüssel passt, der kann ja jederzeit in meine Wohnung kommen. Ich schlafe schön und der kommt einfach in meine Wohnung spaziert. Und so unsicher geht es dem Teufel jetzt. Die Schlüssel muss er abgeben. Er hat seit diesem Tag keine ruhige Minute mehr. Und es wird noch schlimmer für ihn. Aber schon jetzt ist er in Pein und ist extrem gestresst. So, Jesus hat, so sagt es, der Hebräerbrief, Jesus hat durch seinen Tod dem Tod die Macht genommen. Hebräer 2, 14, weil die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig waren. Das sind die Menschen, das sind wir, die Schöpfung Gottes. Weil wir Fleisch und Blut haben, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch seinen Tod, den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Der oberste Chef über den Tod ist der Teufel. Und der Teufel wurde entmachtet durch den Tod Jesu. Das ist, was die Schrift sagt. Indem Jesus gestorben ist, ist der Teufel entmachtet worden. Und hier gehe ich nicht weiter und ich fordere dich auf, einfach zu beten um Offenbarung und diese Frage beantwortet zu bekommen. Wieso ist der Teufel entmachtet dadurch, dass Jesus gestorben ist? Wo ist der Zusammenhang? Ich meine, was macht das dem Teufel, wenn einer stirbt? Es war nicht einer, es war Jesus. Es war der sündlose Sohn Gottes. Und durch seinen Tod hat er dem Tod und dem Teufel die Macht genommen. Darüber brauchen wir Offenbarung. Und wenn wir dann weiterdenken, diese Einheit, die Gott geschaffen hat zwischen Christus und uns, als er gestorben ist, sind wir auch gestorben, Römer 6, was heute leider fast nirgendwo mehr verkündigt wird. Und darum gibt es auch keinen Sieg über Sünde, weil Leute gar nicht verstehen, was am Kreuz wirklich passiert ist. Und sie mühen sich ab in Willenskraft, aber Sünde wird nicht überwunden durch Willenskraft, Sünde wird überwunden durch Glauben. Durch Glauben an, was Christus für uns getan hat und was dadurch auch in uns geschehen ist. Dadurch wird Sünde überwunden, nicht durch Willenskraft. Und was das bedeutet, wenn man versucht, in Willenskraft die Sünde zu überwinden, das beschreibt Paulus sehr deutlich in Römer 7. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja? Sieg kommt durch Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg. Und unser Glaube ist von Gott geboren und wir sind von Gott geboren. Halleluja. So, das ist, was Jesus meinte, wenn er sagt, Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Nicht der versucht es zu bekommen, der hofft es eines Tages zu bekommen. Er hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das bedeutet, der Tod liegt hinter uns. Der Tod liegt hinter uns. Wenn du stirbst, Jesus sagt, wer auch stirbt, wird trotzdem leben, wenn er an mich glaubt. Den Tod wirst du nie mehr treffen. Das ist aus deinem Kalender deiner Termine gestrichen. Den Tod wirst du nie treffen. Du machst hier den letzten Atemzug und im nächsten Augenblick, sagt Paulus, bist du im Geist beim Herrn. Wir treffen den Tod nicht mehr. Vorbei. Wir sind ins Leben hindurch und der Tod liegt hinter uns. Und das Wort Gottes sagt, auch der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Und wir werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, bis Jesus wiederkommt, über diesen Sachverhalt noch gewaltige Offenbarung bekommen. Und das ist der Schlüssel für eine absolut unerschrockene, mutige, überwindende Gemeinde, die vor nichts zurückschreckt, die vor keinerlei Feind sich beugt und flüchtet oder sich verkriecht, sondern die in der Offensive ist. Weil sie fürchten keinen Tod mehr. Warum sollen sie Tod fürchten? Der Tod liegt hinter ihnen. Sterben ist Gewinn. Diesen Bibelvers kennen wir, aber wir kennen noch nicht die geistliche Realität dahinter. Und die müssen wir kennenlernen und die werden wir kennenlernen. Und es wird eine überwindende Gemeinde geben, bevor Jesus kommt. Das ist, was die Bibel sagt. Halleluja. Halleluja. Lass uns einmal gehen zu Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Paulus macht sie ganz klar, das war nicht eine Privatoffenbarung und Gewissheit, die er hatte, sondern das war das Kennzeichen der ersten Christen. Und deswegen haben sie in 3 Jahrhunderten so ein dramatisches, dynamisches Wachstum gehabt, weil ihr Gegner auf der irdischen Ebene, das Römische Reich, keine Mittel hatte, sie einzuschüchtern. Haben gesagt, wenn ihr nicht aufhört zu predigen, wir töten euch. Und die Christen haben gesagt, okay, super, ich bin bereit. Dann bin ich gleich beim Herrn. Danke für den Vorzug. Danke für das Geschenk. Die haben gesagt, die sind ja wahnsinnig. Die kann man ja überhaupt nicht mehr erschrecken. Wenn ihr nicht aufhört, wir tun euch ins Gefängnis. Ja, Halleluja, da wollten wir schon lange eine Gemeinde gründen. Super. Ja, diese Leute waren nicht einzuschüchtern. Man konnte nichts mehr mit denen machen. Weil die letzte Waffe, die der Feind hat hier auf der Erde, ist der Tod. Und wenn die Angst vor dem Tod überwunden ist, womit will man sie dann noch einschränken und erschrecken oder versuchen einzugrenzen. Der römische Staat ist kapituliert vor dieser Dynamik, die die ersten Christen hatten. Die waren durch nichts, durch keine Gesetze, durch keine Androhung, wir werfen euch den wilden Tieren vor, die hatten keine Angst. Die gingen in die Arena und haben gesungen und wurden von den wilden Tieren zerrissen. Und es gibt Berichte, weil das war ja das Samstagabendfernsehen, ja? Also der Krimi, ja? Ich sag, komm, lass uns mal wieder in die Arena gehen, ein bisschen Gänsehaut kriegen. Wir gucken mal wieder zu, wie die Christen gefoltert werden. Das war das Samstagabendprogramm, ja? Und dann gibt es Berichte, wo Menschen, die nur zur Belustigung gekommen sind, gesehen haben, wie Christen gestorben sind. Und die sind von den Rängen aufgestanden und sind nach unten gegangen, wo gerade die Christen zerfleischt wurden, und haben gesagt, an diesen Christus glaube ich jetzt auch. Nur durch die Art und Weise, wie sie gesehen haben, wie Christen sterben, dass die anders sterben als Verbrecher. Die haben gesungen, die haben Gott gelobt. Und dasselbe findest du noch mal wieder dann zum Beispiel 1600, die blutige Maria, als sie dort diese fantastischen Männer Gottes auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Die haben Gott geehrt, die haben Gott gelobt und die haben ein Zeichen gesetzt, dass der Gott, an den sie glauben, der wahre Gott ist. Und die Leute haben durch die Art und Weise, wie die sterben, Offenbarung gekriegt. 2 Offenbarungen. Erste Offenbarung, eine Kirche, die solche edlen Männer auf den Scheiterhaufen bringt, nur deswegen, weil sie nicht unterschreiben wollen, dass Blut und Wein buchstäblich zum Blut und zum Körper Christi werden. Das ist der Grund, darum wurden sie umgebracht. Das wollten sie nicht unterschreiben. Und die Leute haben gesehen, eine Kirche, die solche Männer auf den Scheiterhaufen bringt, kann nicht die wahre Kirche sein. Und zweitens hatten sie die Offenbarung, wenn Menschen so sterben, das muss Gott sein. Das ist nicht normal. Erinnere dich an den römischen Hauptmann, der Jesus, der das Exekutionskommando geführt hat, als Jesus umgebracht wurde. Er sah, wie Jesus starb. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus starb, er sagt, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Das war doch nicht irgendwie ein zart beseiteter, religiös veranlagter Mensch. Das war ein Schlechter, ein Henker. Der hat hunderte von Leuten umgebracht. Und er sieht, wie Jesus stirbt und hat eine Offenbarung. Das ist der Christus. Durch die Art und Weise, wie Jesus stirbt. Und die Bibel redet davon. Wir haben es schon am Anfang gelesen. Die Hure wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Und wenn diese Welle der Verfolgung vorbei ist, dann kommt der Antichrist und dann wird es noch schlimmer. Und es wird ihm Macht gegeben, die Christen zu überwältigen. Aber trotzdem sind sie Überwinder. So, Überwinder bedeutet nicht, alles läuft gut. Und es gibt keine Probleme. Überwinder bedeutet, wir knicken nicht ein, wir widerrufen nicht, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir geben nicht auf, sondern wir triumphieren im Glauben und wir lassen los und sagen, okay, dann sind wir jetzt beim Herrn, aber er ist Gott und wir werden ihn nicht verleugnen. Das sind Überwinder, die nicht im Angesicht des Todes einknicken. Und das ist, was die Bibel beschreibt, was die Gläubigen auf der Erde vor der Wiederkunft Jesu ausmacht. Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und ihr Lieben, das ist das wahre Evangelium. Eine Liebe zu Jesus, die alles andere bereit ist loszulassen. Die an nichts hier festhält, die nichts beansprucht, die nichts fordert, die nichts verlangt, die nichts für sich haben will, die bereit ist, um des Glaubens willen in den Tod zu gehen. Und für mich, ich weiß nicht, ob das so endgültig ist, vielleicht gibt es noch mehr dahinter, aber wenn ich über diese Formulierung denke, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann bedeutet für mich, die Vollendung des Glaubens ist diese Märtyrergesinnung. Und die letzte Gemeinde, die letzte Generation wird in dieser Märtyrergesinnung leben. Alle. Das ist nochmal. Die anderen sind alle schon von der Fahne gegangen, als es nur um Androhung von Verfolgung ging. Und das sind die wahren Überwinder, die Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. So haben sie überwunden. Ja, das ist, was Paulus sagt. Ja. Sie überwinden durch die Gewissheit der Liebe Gottes. So überwinden sie. Halleluja. Halleluja. Und es beginnt damit. Wir sind davon noch ein Stückchen weit entfernt. Aber wir müssen das Ziel der Reise sehen und wir müssen verstehen, diese Dimension des Glaubens wird, bevor Jesus kommt, wiederhergestellt werden. Um das geht es. Und egal, wie weit wir auf diesem Weg jetzt gehen, und bitte keine Verdammnis, niemand von uns in diesem Saal ist in dieser Dimension der Hingabe und der Entschiedenheit. Niemand von uns. Niemand. Du nicht und ich nicht. Das soll uns nicht verdammen, aber wir wollen das Ziel sehen, sagen, der Heilige Geist hat ein Werk begonnen und dieses Werk ist noch nicht fertig und wir geben ihm Raum, Tag für Tag, uns weiter voranzubringen. Und wenn wir eines Tages sterben sollten und Jesus noch nicht wiedergekommen, dann werden wir vorher in die nächste Generation diese Art von Radikalität implementieren und sie sagen, und jetzt geht weiter und macht den letzten Meter bis zum Ziel. Und da wird es diese Generation geben, die überwinden und die durch ihr Leben und durch ihre Art, wie sie sterben, ein unüberhörbares Zeugnis der Gnade Gottes ablegen. Und viele, viele Menschen kommen zum Glauben. Das ist, was die Offenbarung sagt. Die große Ernte findet statt in einem ganz kurzen Zeitraum von wenigen Jahren. Und eine riesige Schar von Menschen wird errettet werden aus allen Völkern und aus allen Stämmen. Also auch Österreicher. Also auch Deutsche. Und Schweizer und Italiener und alle anderen aus allen Stämmen und aus allen Nationen werden Menschen gerettet werden, weil sie die wahren Gläubigen sehen, weil sie die wahre Gemeinde sehen. Und das hat nichts mit Pomp und Prunk und Spektakel und mit Ritualen zu tun. Das hat nur was mit dem Herzen zu tun und mit nichts anderem. Diese Art von Christsein wird wiederhergestellt. Und was wir heute tun können, ist erstens, beten, dass der Geist der Offenbarung, ich habe nicht die ganze Geschichte erzählt von diesem Mitauferweckten, was da noch dran hängt, aber ich habe genügend Hinweise gegeben und du kannst selber da hinein forschen und graben und ich tue das seit über 30 Jahren und ich bin immer noch dabei und es wird klarer und klarer und ich frage mich, wieso habe ich das überhaupt nie gesehen? Ja? Aber so ist es immer, wenn du Offenbarung bekommst und schaust zurück und sagst, ja, da steht es doch alles. Aber wir haben es nicht gesehen. Wir waren sehend und doch blind. Und es ist nicht ohne Grund, warum Paulus sagt, das betet er. Das müssen die Gläubigen haben. Die müssen verstehen, was es bedeutet, dass sie eine neue Schöpfung sind. Was hat Gott dort hineingelegt? Es macht einen riesen Unterschied, ob ich denke, ich bin im Wesentlichen Fleisch, aber jetzt bin ich Christ und ich soll jetzt gehorsam leben, aber alles immer sagt, nee, das will ich nicht und ich bin völlig verwirrt und ich identifiziere mich mit dem Alten und denke, warum bin ich nur so störrisch und was ist mit mir los? Oder ob ich per Offenbarung verstehe, ich bin eine neue Schöpfung. Und das Neue in mir ist, ich will von ganzem Herzen Gott dienen. Paulus sagt, ich habe Lust an Gottes Gebote nach dem inwendigen Menschen. Und wenn du sagst, das wünsche ich auch gerne, dann ist das der Beweis dafür, dass du dich noch mit dem Alten identifizierst und noch nicht wirklich verstanden und ergriffen hast, dass du ein neuer Mensch in Christus bist. Die Bereitschaft, das Verlangen, der Wille zum Gehorsam ist serienmäßig eingebaut und nicht ein Extra, für das du nochmal bezahlen musst. Aber weil wir es nicht verstehen, weil wir es nicht sehen, glauben wir es nicht. Und weil wir es nicht glauben, deswegen hängen wir immer so in diesem Zwiespalt zwischen Geist und Fleisch und sind mehr geplagt als begeistert über die Tatsache, dass Gott dieses Fleisch dann noch gelassen hat. Wir brauchen Offenbarung. Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist nicht halb Fleisch und halb Geist. Du bist Geist. Aber da ist etwas noch bei dir, was Fleisch ist. Aber der Geist ist stärker. Der Geist bringt die Werke des Fleisches zu Tode. Das ist, was die Bibel sagt. Wir töten durch den Geist. Römer 8, wir töten durch den Geist diese Dinge. Und das wird so wenig verkündigt. Das wird so wenig betont. Aber das ist der Schlüssel zur Freiheit. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Ja? Und wenn wir uns mit dem Alten identifizieren, wir sind nicht in der Lage, wirklich abzuheben und in diese Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Ja? Was ist die Lösung nach diesem Dilemma? Ah, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ja? Nach Römer 7, dieser Kampf, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ach, was bin ich für ein elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dann kommt die Antwort, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich freigemacht. Nicht wird eines Tages, wenn ich noch fleißig bete und faste und mich bemühe, gute Werke zu tun, dann vielleicht. Nein, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Eine neue Kraft ist wirksam geworden und die wirkt bis jetzt begrenzt durch unser mangelndes Verstehen und durch unser mangelnden Glauben. Und diese Kraft, der Heilige Geist, wird freigesetzt, je mehr wir glauben, dass er dieses Werk in mir permanent tut. Ja, das Fleisch ist da, aber der Geist ist auch da und der Geist ist stärker. Und der Geist wirkt in mir und er ist ein stärkeres Gesetz. Da gibt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Und was ist dieses Gesetz? Ohne, dass du groß nachdenken musst, du tendierst dazu, immer das Falsche zu tun. Das ist das Gesetz. Das ist nicht, du stehst nicht morgens auf, oder der Sünder, der Ungläubige, steht nicht morgens auf und sagt, so, ein neuer Tag für den Sünder, ich entscheide mich jetzt mit aller Kraft, wirklich meines Sünderseins würdig zu sein und zu sündigen, so gut ich nur kann. Das macht er nicht am Morgen. Der lebt einfach in den Tag hinein und sündigt. Warum? Weil er Sünder ist. Und wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Heilige. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind und glauben, dass er in uns ist, dann erleben wir, wie diese Kraft von Moment zu Moment wirkt. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus. Wir sind in ihm lebendig gemacht. Dieses Gesetz ist da, es ist in Aktion und es hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Aber darüber brauchst du Offenbarung, das musst du ergreifen und glauben. Und dadurch wird diese Kraft freigesetzt. So dieses Gesetz, das niedrige Gesetz, wird aufgehoben durch ein stärkeres Gesetz. Aber das ist nur durch Glauben. Sobald wir aufhören, von der Ebene des Glaubens zu leben, fallen wir zurück wieder auf das Gesetz der Sünde und des Todes und sind mitten im Fleisch. Leben im Geist ist Leben im Glauben an die Realitäten der neuen Schöpfung. Das ist Leben im Glauben. So, wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Offenbarung über was Gott schon getan hat. Kein Verstandesdenken, kein eigenes Nachdenken und Grübeln kann uns darüber Auskunft geben, was passiert ist bei unserer Bekehrung. Wir brauchen Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und ich sage das, glaube ich, schon, sein Verlangen, uns in alle Wahrheit zu führen, ist wesentlich stärker als unser Verlangen. So, wir verlassen uns nicht auf unseren Eifer. Wir verlassen uns auf ihn. Und wir glauben, dass er in uns vorwärts drängt, dass er in uns etwas tun will, dass er uns motiviert. Er ist unsere Motivation. Er ist das Feuer, das nicht erlischt. Halleluja. Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Er sagt nicht, ich habe mir als Apostel da durch mentales Training eine Menge Disziplin angeeignet und jetzt bin ich ganz schön gut drauf und kann irgendwie die Gemeinden motivieren. Nichts davon. Keine Motivationstrainings, sondern er hat den Heiligen Geist als eine Realität. Und der Heilige Geist hat dieses intensive Verlangen. Die Gemeinde soll vorwärts kommen, die Gemeinde soll wachsen, die Gemeinde soll klar werden, die Gemeinde soll in ein Erbe hineinkommen und die Gemeinde soll die Identität einer Braut bekommen. Und sie soll verstehen, sie bewahrt sich rein von aller Hurerei für ihren Bräutigam. Das war sein Eifer, das war der Motor seines Dienstes. 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. So das Verlangen des Heiligen Geistes war eine Realität in Paulus. Das war nicht etwas, worüber er eine Predigt gehört hat und woran er geglaubt hat. Und das war für schwere Stunden mein kleiner Trost. Das war die Realität in seinem Alltagsleben und keine Rückschläge. Und denk einmal, was für Rückschläge er erlitten hat. Keine Rückschläge konnten ihn entmutigen. Da gab es nichts, was der Feind nicht versucht hat, gegen ihn zu werfen, und nichts hat funktioniert. Er war ein geistliches Stehaufmännchen. Und was immer gegen ihn geworfen wurde, er stand wieder auf und ging weiter. Er war nicht zu besiegen und es hat den Teufel zur Weißglut gebracht. Was kann man nur mit einem solchen Menschen anfangen? Der ist ja nicht mehr zu stoppen. Und das ist, wo Gott uns hinführen will. Das ist das normale, siegreiche Überwinderleben. Zu dem sind wir berufen. Und das ist unser Ziel. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und habe eine präzise Vorstellung, wie die Vollendung aussehen soll. Eine Hingabe an Jesus, wo du ihn mehr liebst als irgendetwas anderes. Und wo du bereit bist, um seinetwillen alles loszulassen. Das ist das normale Christenleben. Das ist Leben im Geist, Leben im Sieg, Leben als Überwinder. Und zu dem hat Gott uns gerufen und wir sind dabei, diese fantastischen Wahrheiten zu entdecken. Und ich glaube, dass das alles noch viel, viel, viel klarer wird für uns, wenn wir nur anfangen, uns auszustrecken nach dem Geist der Weisheit und der Offenbarung und ihm Raum geben, durch das Wort uns Licht zu geben. Was auch beinhaltet, dass wir herzlich darum bitten, Heiliger Geist, hilf du mir, alle Dinge in meinem Leben zu identifizieren, die dich betrüben könnten, die dich einengen könnten, die dich behindern könnten. Und ich will mit deiner Hilfe alle Dinge, die dich betrüben, rausschaffen aus meinem Leben, damit du ungehindert dein Werk in mir tun kannst. Es reicht nicht aus, dieses Gebet zu beten. Wir brauchen eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, eine Freundschaft, eine Beziehung, ein Respekt, eine Achtung vor ihm. Und dass wir sagen, die Dinge, die ihn betrüben in meinem Verhalten und in meinen Haltungen, die will ich erkennen und umkehren und raustun aus meinem Leben, damit er sein Werk tun kann. Und dann können wir gewiss sein wie Paulus, das gute Werk, das er begonnen hat, er wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Halleluja, wir sind im Prozess, wir sind noch nicht das, was wir einmal sein sollen, aber wir sind schon ein Stück weit gekommen und es wird weitergehen. Und die Herrlichkeit der Erlösung wird offenbar werden und Menschen verstehen, Christen etwas anderes, als mit langem Gesicht und gelangweilt morgens eine Stunde in der Kirche zu sitzen. Halleluja. Da ist eine wunderbare Zukunft vor uns. Und wir gehen so weit wir können, wie ich schon gesagt habe. Und wenn dann Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wir übergeben dieses Erbe, dieses, was wir errungen haben, was wir erobert haben, wir übergeben es der nächsten Generation und sagen, und jetzt geht die letzte Meile und Jesus wird verherrlicht werden durch euer Überwinderleben. Das ist unsere Aufgabe und so bereiten wir uns vor auf die Endzeit. Halleluja.